Ja, willkommen zum Computing of the Edge Vortrag. Bevor es losgeht, einfach mal kurzes Handzeichen. Wer hat schon mit Kubernetes gearbeitet? Also doch schon die meisten, okay? Das heißt, wir wissen alle, was Container sind, wie die funktionieren und so. Gut, dann kann ich den Kram wahrscheinlich relativ kurz halten. Vielleicht noch was Logistisches. Ich werde zwischendurch einfach mal kurz Pause machen für Fragen, weil ich halte davon nichts irgendwie, wenn Leute eine Frage stellen am Ende des Vortrags zu einer Folie, die vor einer Stunde knapp dran kam. Das ist irgendwie doof. Was ich nicht so toll finde, ist, wenn laufend Fragen während der Folien reinkommen. Das heißt, ich würde dann ganz einfach mal fragen in die Runde, gibt es Fragen oder so? Oder wenn es ganz dringend ist, kurz Hand heben, das kriegen wir irgendwie hin. Wir haben irgendwo ein Mikro für den Stream. Wir haben leider keinen Moderator, der das Mikro durch die Gegend tragen kann. Der junge Mann da ist mit dem Stream beschäftigt. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn ich durch die Gegend laufe. Deswegen auch die Bitte, ganz einfach vielleicht noch ein bisschen zusammenzurücken, wenn ihr Fragen habt, damit das Mikro ganz einfach durch die Gegend gereicht werden kann. Worum geht's heute? Jetzt erstmal willkommen zum Vortrag. Was ich in den nächsten 3 Stunden mit euch durchdiskutieren werde, na, das war ein Witz, wir machen es irgendwie wahrscheinlich so 2,5 Stunden und dann noch 5 Stunden Fragen. Wir müssen erst mal gucken, wie wir durchkommen. Computing in the Edge habe ich einen Vortrag genannt, weil ich heute was zeigen möchte, was ich schon mal ganz kurz bei der TÜBIX dieses Jahr so im Rahmen einer Bastelanleitung vorgeführt habe. Und das Ganze ist halt motiviert, wie kann man Rechenlasten von einer, ich sag mal, Cloud in Richtung Edge schieben. Was das ist, werde ich gleich noch genauer erklären. Der Fokus liegt hierbei nicht auf einer theoretischen Betrachtung, sondern tatsächlich, ich hoffe, die Hardware macht das mit, dass ich euch mal zeige, wie man tatsächlich Kubernetes auf Android ans Schwingen bekommt. Das einzige Problem, das Handy ist ein bisschen älter. Ich muss das leider austauschen. Ich hatte vorhin ein wesentlich leistungsfähiges Handy am Start. Aber wir gucken mal einfach, wie wir überhaupt kommen. So, einfach mal ganz kurz einen Überblick, wie der Vortrag gegliedert ist. Die Einführung will ich relativ kurz halten, weil, wie gesagt, es geht hier nicht um graue Theorie, sondern eher da euch mal was Praktisches zeigen. Diese Recap-Section wird wahrscheinlich relativ kurz ausfallen. Vielleicht ein bisschen genauer auf Android eingehen. Ich werde die Projektumgebung beschreiben, das heißt, wie ich tatsächlich jetzt Kubernetes auf dem Handy installiert habe. Die Bastelanleitung, wie gesagt, die gibt es auf tubix.de oder wie die Webseite heißt. Da sind dann auch die Folien mit den genauen Schritten, die ihr ausführen müsst. Das Ganze ist aber auch noch seit Freitag in einem GitHub-Repo, wo dann auch die einzelnen Schritte nochmal aufgeführt sind. Ich werde mit euch die Beispielapplikationen durchgehen, das ist ein minimaler Webserver, der auf ein paar Pods auf dem Handy läuft. Wie gesagt, sofern die Demo-Götter mitspielen, zeige ich euch auch mal, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Und ja, dann hinterher das zusammenfassende Überblick. Und das war's dann auch schon. Aber vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir. Wie gesagt, Dr. Christoph Zimmermann, ich habe vor langen Jahren mal, das war noch in den 90ern, über reflektive Betriebssystemarchitekturen promoviert. Das fand ein gewisser James Gosling so toll, die Mechanismen, die in der Dissertation beschrieben wurden, dass sehr viele Teile einer Reflection-API der Java-Spezifikation 1.5 tatsächlich nicht so weit von der Diss entfernt sind. Leider habe ich diese Intellectual Properties nie patentieren lassen, sonst würde ich wahrscheinlich von einer Südsee diesen Talk irgendwie streamen lassen. Ist nicht, also Power by Oracle natürlich, logisch, ist aber nicht tragisch. Die wichtige Sache, die bei der Promotion neben diesen Geschichten passiert ist, ich bin über Linux gestolpert. Das war die Kernel-Version 09.5, damals noch relativ experimentell. Ich glaube, ich war der erste Slackware-Benutzer in Irland. Ich habe in Irland promoviert und habe mir die CDs noch irgendwie aus den Staaten bestellt. Und seitdem ist Linux und freie Software generell bei mir ganz oben auf der Liste, deswegen sitze ich ja heute hier unter anderem. Was mache ich sonst noch? Ich mache Tech-Support und ein bisschen mehr bei einer Frankfurter Linux-User-Group. Ich habe einen Podcast am Start, linuxinlaws.eu, das heißt, wenn ihr abends mal nicht schlafen könnt, also ihr braucht das nicht mitzuschreiben, die Folien werden in ca. 3 Stunden spätestens im Frapp sein, das heißt, die sind da online. Also inklusive dann GitHub-Repo-Link und so weiter und so fort, deswegen, man kann mitschreiben, man muss es aber nicht. Wenn ihr mal abends nicht einschlafen könnt, linuxinlaws.eu, einfach auf den RSS-Feed gehen, abonnieren, zuhören, einschlafen, perfekt. Nie mehr irgendwie, ich kann nicht einschlafen, ich muss Rotwein trinken, meine Frau meckert, ich trinke zu viel Alkohol, gerade nicht, ne? Einfach zuhören, bestens. Die Idee war damals, ohne da jetzt, ich sag mal, eine halbe Stunde Podcast zu erzählen, die Idee war damals vor 3,5 Jahren, Open-Source-Themen mit Humor zu mischen. Wir haben ein Format, meistens um Halloween rum am Start, namens The Dark Side Tech Support, wo dann beispielsweise eine transsilvanische Gräfin sich darüber Sorgen macht, dass ihre Dienerschaft sich gerade gewerkschaftlich organisiert. Das sieht man auch in den Downloadzahlen, die gehen richtig nach oben. Aber wie gesagt, hört es euch selbst an. Okay, andere Hobbys, alles was mit Softwareentwicklung zu tun hat, IT-Sicherheit und andere schwarze Kunst hier und da. Ich mache relativ viel mit anderer Leute Computer, im Allgemeinen auch Clouds genannt, vielleicht schon mal von gehört, keine Ahnung. Und ja, ich bin käuflich, das heißt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Unterstützung braucht, E-Mail gibt es am Ende des Vortrags, also meine E-Mail-Adresse. Dann, man kann mich auch mieten, will ich damit sagen. Aber jetzt genug Werbung, fangen wir einfach mal an. Wem kommt dieses Bild nicht bekannt vor? Verfragen wir einfach mal die Runde, okay? Wir haben einen, vielleicht noch eine Wortmeldung? Lachs, okay, alles gut. Das ist das, was man eigentlich als Cloud kennt. Nämlich, man hat sehr viele Endgeräte, unter anderem auch sowas wie Handys und Kühlschränke und Fernseher und so weiter und so fort, die tolle Sachen machen. Die aber eine Gemeinsamkeit haben, nämlich einen Internetanschluss. Ich habe mal geguckt, in meinem Bekanntenkreis, die Leute, die sich in den letzten 5 bis 10 Jahren Fernseher gekauft haben, keine von denen hat keinen Internetanschluss. Es kommt ja, okay, wir brauchen Netflix und so weiter und so fort, ja, aber genau genommen sind das ja auch Cloud-Dienste. So, jetzt kann man, also Android-Handys, ne, ohne Cloud nichts zu machen, weil Gmail, also Google-Account zwingend notwendig, Gmail, GCal und wie sie alle heißen, laufen irgendwo verteilt auf diesem Planeten in Rechenzentren. Typische Cloud-Anwendung. Das heißt, die Cloud ist eigentlich aus unserem modernen Leben gar nicht mehr so richtig wegzudenken, weil Smartphones ohne Cloud ist halt schwierig. Man kann da auch sagen, dann brauche ich kein Smartphone, weil ohne andere Leute Computer laufen die Dinger ganz einfach nicht. So. Problem ist, dass diese Clouds sehr, sehr teuer werden können. Wer von euch hat schon mal mit einer Cloud irgendwas deployed, entwickelt etc. pp.? Also ich sehe schon sehr viele Leidensgenossen. Ich vermute mal, ihr müsst die Rechnung nicht selbst bezahlen. Ne? Das ist der Vorteil dabei. Da hinten lacht schon jemand, okay. Genau, man sieht sie und genau das ist der Punkt. Und wenn man sich das einfach mal anguckt, ich habe jetzt mal den Spaß gemacht und habe mal auf Statista nachgeguckt, wie jetzt so der AWS um das gewachsen ist in den letzten paar Jahren. Das ist nur der Buchladen, ganz wichtig. Das ist kein Google, das ist kein Azure, das ist kein Alibaba, das ist wirklich nur AWS. Kann man natürlich sagen, okay, mit einer der größten Hyperscaler auf diesem Planeten. Aber der Laden wurde 2008, 2007 gegründet oder so und lag dann bei 2022 bei 80 Milliarden Umsatz, US-Dollar wohlgemerkt. Jetzt kann man sagen, okay, ist eine stolze Leistung. Problem ist, wenn ihr Cloud-Dienste benutzt, dann zahlt irgendjemand dafür. Ihr mit euren Daten und andere Leute für die Hostingkosten. Das ist so das typische Google-Modell. Wenn nicht sogar diese Clouds dann von den Leuten besessen werden. Aber was ich damit eigentlich sagen will, und man merkt es dann auch, also wie schnell habe ich einfach mal ein Kubernetes-Deployment hochskaliert, hat ein paar Pods mehr draufgeschmissen und wundert sich am Ende des Monats, ob der Zahlen, die da auf der Rechnung stehen. Weil insbesondere, wenn man eben mit Google und Freunden keinen Rahmenvertrag abgeschlossen hat, und dann die Kosten entsprechend, ich sag mal, begrenzen kann, kann es sehr schnell sehr teuer werden. Und genau das ist irgendwo auch in diesen Umsätzen reflektiert, weil wenn das eben nicht der Fall wäre, dann hätte man nicht dieses exponentielle Wachstum innerhalb der letzten 10 Jahre ungefähr. Gibt es hierzu Fragen, bevor ich auf die nächste Folie gehe? Gut. Deswegen ist die Idee seit ungefähr 7 bis 8 Jahren, nachdem man erkannt hat, dass Clouds nicht nur Vorteile haben, einfach mal zu gucken, wie man denn Rechenleistung von diesen doch unter Umständen sehr kostenintensiven Umgebungen Richtung, ich sag mal, Edge verlagern kann. In diesem Fall ist Edge irgendwas, was in der Nähe ist, wo die Daten erzeugt werden, wo sie auch verarbeitet werden, wo die dann auch benötigt werden. Also, dass man eben keine Berechnung in die Cloud schiebt, die man auch lokal durchführen kann. Bestes Beispiel, Wettervorhersage. Wettervorhersage heißt, man misst an gewissen Orten Luftdruck, Temperatur, Windgeschwindigkeit und ein paar andere Sachen. Die werden dann im Allgemeinen aggregiert und in eine Cloud reingeschoben, die dann damit versucht, eine Vorhersage für die nächsten paar Stunden, für morgen, für die nächste Woche zu machen. kostet sehr viel Rechenleistung, ist dementsprechend teuer. Wenn man dann sagt, okay, wenn man sich mal anguckt, wie sich die Rechenleistung gerade im Embedded-Umfeld so in den letzten Jahren entwickelt hat, also bestes Beispiel Raspberry Pi. Vor 10, 15 Jahren gab es die Dinger noch nicht. Ich glaube, der erste Raspberry Pi ist wann aufgetreten? Wurde wann released? 2008 oder so? 2009? Gibt es bestimmt irgendwelche Wikipedia-Seiten, wo es draufsteht. Der Punkt ist, er fing damals, glaube ich, mit einem 32-Bit-Prozessor an. Und die Pis der neuesten Generation oder generell hingebaut Computer mit doch relativ leistungsfähigen ARM-Prozessoren haben bereits 64-Bit. Handys haben 64-Bit. Das ist ein Sony Xperia, werde ich gleich noch ein bisschen genauer erklären, was das Ding macht. Die Dinger sind doch relativ leistungsfähig geworden. So. Und die Idee ist, wenn man jetzt einen Teil der Rechenleistung von der Cloud an die Kante verlagern kann, kann man unter Umständen signifikant Kosten einsparen. Darum geht es eigentlich bei dieser ganzen Geschichte. Deswegen seht ihr auch diese Explosion, gerade im Embedded-Umfeld, im IoT-Umfeld, von Rechenleistungen, die ganz einfach in diese Embedded-Sachen reingepackt werden. Das ist so die Idee dahinter, damit man halt, angenehmer Nebeneffekt, nicht so viel Rechenleistung in die Clouds reinschieben muss. Das ist so der global-galaktische Ansatz. Damit endet dann aber auch schon der Theorie-Teil. Bevor ich jetzt in Richtung Praxis gehe, gibt es noch Fragen hierzu? Gut. Ja. Mikro, danke schön. Ja. Da muss ein Knopf, genau.
Okay. Gibt ja jetzt noch den anderen Trend, was in Berkeley jetzt losgeht mit Sky Computing? Hast du das auch schon mal angeschaut und kannst dazu auch was sagen?
Kurz? Ich habe davon ganz kurz gehört. Definier einfach mal Sky Computing, bevor wir aneinander vorbeireden.
Ich habe es selber auch noch nicht definiert, deswegen. Egal, wenn das jetzt nicht gerade sofort präsent ist.
Okay, ja. Nee, also ich habe es mal irgendwann gelesen, aber schon ein paar Tage her. Bloß der Punkt ist, Cloud ist ja auch ein weites Feld. Und du weißt, warum stehen da zwei Begriffe auf der Folie? Fog und Mist Computing. Jeder versteht da irgendwas anderes drunter. Einer sagt irgendwie, ja, kann ich da auf meiner Armbrust irgendwas mitmachen? Oder andere sagen, ich brauche zwingend ein Embedded System. Deswegen, also ohne begriffliche Definierung ein bisschen schwierig. Aber vielleicht können wir uns danach noch mit konzentrieren. Okay.
Alles klar, danke.
Gut, sonst noch jemand eine Frage? Zu dem Themenumfeld, bevor es jetzt gleich in die Praxis reingeht. Okay, dann nicht. Im Folgenden geht es jetzt primär darum, wie kann ich Kubernetes und damit Container auf meinem Handy laufen lassen. Aber bevor es jetzt in die Technik reingeht, mal ganz kurz zu den jeweiligen Blöcken. Ich sag mal, eine ganz kurze Positionierung, ganz kurzer Hintergrund, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass alle wissen, wie ein Container intern tickt, wie Kubernetes Low-Level funktioniert und so weiter und so fort. Und insbesondere kann ich nicht davon ausgehen, dass jeder im Raum ein Android-Entwickler ist. Deswegen ganz kurz, was zu diesen drei Themenblöcken. Ich werde es da relativ viele Leute schon mit Kubernetes Erfahrung gesammelt haben, relativ kurz halten. Aber wenn es trotzdem eine Frage gibt, ganz kurz zwei Themen. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss, wo Android eigentlich herkommt. Die Firma Android wurde gegründet 2003 von einem Andrew Rubin, von einem Richard Miner, Nick Sears und einem Chris White. Die Idee war damals, basierend auf Palm Pilots und anderen, ich sag mal, Handheld-Devices, zu gucken, ob man da nicht mit mehr mitmachen kann. Nämlich Rechenleistung tatsächlich in die Hosentasche zu verlagern. Und es geht dem mehr, dass also Android schon die Idee damals hatte, sowas wie einen App Store zu kreieren. Also die Sache, wo ein Steve Jobs ein paar Jahre verbrauchte, bevor er gesagt hat, okay, wir haben hier dieses iPhone. Und ich glaube, zwei oder drei Jahre später kam erst dieser iTunes-Store oder dieser App-Store anschwingen. Das heißt, wo das erste iPhone released wurde, gab es das noch nicht. Wie gesagt, und die Android-Leute hatten damals schon die Idee, die Dinger machen wir so leistungsfähig, dass wir da ein App-Ecosystem drauf aufbauen können. Das war so die Idee unter anderem hinter Android. Was zwei Jahre später eine Firma namens Google relativ interessant fand, jetzt nicht, um den Leuten Computing Power in die Hand zu geben, nein. Google damals gab es damals schon 7 Jahre, die Firma wurde 1998 incorporated in Silicon Valley irgendwo. Nein, die Idee war damals schon, Leuten Werbung zu verkaufen und natürlich auch Daten einzusammeln, weil da kommt Google irgendwo her. Man hat 1998 eine relativ pfiffige Suchmaschine mit PageRank kreiert, aber das Geschäftsmodell war dann doch sehr schnell, wir können aufgrund dieser Suchergebnisse auch Werbung verkaufen. Deswegen auch diese Auktionsgeschichte mit AdSense, AdWords und so weiter und so fort, die sehr schnell nach Firmengründung am Start war. Und der Rest ist Geschichte, kann man irgendwelchen Wikipedia-Seiten nachlesen. Aber die Idee war damals schon, wir haben hier diese coole Technologie und die können wir prima als Plattform für Maps, Gmail und so weiter und so fort benutzen. Aber der Hintergrund ist, wir verkaufen weiterhin Werbung auf dieser Plattform. So. 2008 dann das erste verfügbare Handy, also ungefähr baugleich mit iPhone, also ungefähr zeitgleich mit iPhone, HTC Dream hieß das, war das erste kommerziell verfügbare Handy auf Android-Basis, noch vor Googles Pixel und so weiter und so fort. Dann gab es 2013 einen sehr interessanten Shift, nämlich Andrew Rubin, der bis dahin, selbst nach der Akquisition, noch weiterhin Android geführt hat, hat die Staffel an einen gewissen Sundar Pichai weitergegeben. Wem sagt der Name nichts? Ich frage ja bloß, weil der ist mittlerweile der CEO geworden von einer Firma namens Alphabet. Kann man einfach mal sehen, ich sag mal, welche Macht oder welches Potenzial mobile Technologien im Hause Google so haben oder hatten vielmehr. Dann 2019, vielleicht eine Nebennotiz, das Android Q war das erste Android-Handy, was nicht nach einer Süßigkeit oder nach einem Nachtisch benannt wurde. 2019 ebenfalls ein relativ wichtiger Shift, nämlich Google hat gesagt, Java ist gut, aber Kotlin ist besser. Das heißt, 2019 ist eigentlich die Marschrichtung für Android-App-Entwicklung Kotlin und nicht Google und nicht Java. Kotlin sagt jedem was, wem sagt Kotlin nichts? Gut, dann brauche ich eine kurze Erklärung. Ja, und 2013, man muss das ja auch mal erwähnen, das Jahr, wo tatsächlich Container und Kubernetes Einzug auf Android gefunden haben. Muss man auch mal erwähnen. Gut, ganz kurzer Abriss darüber, wie das Ganze architekturmäßig aufgebaut ist. Wir haben dieses Freibetriebssystem namens Linux. Ich glaube, das kennt jeder. Da brauche ich nicht so viel zu sagen. Unten drunter am Start, was, ich sag mal, doch schon hier und da so ein bisschen modifiziert wurde, weil diese modernen Smartphones haben sehr, sehr viel Software, ich sag mal, die die SoCs so treiben. So Signalprozessoren, eingebaute GPU-Kerne und so weiter und so fort. Deswegen habt ihr auch meistens herstellermodifizierte Kerne am Start. Es gibt ein sogenanntes AOSP, ein Android Open Source Project. Ist das jedem bekannt oder gibt es Leute, die das nicht kennen? Also wer kennt es nicht? Gut. Da bräuchte ich auch nicht zu viel zu sagen. Und jeder Hersteller nimmt sich halt dieses AOSP und macht da sein eigenes Ding mit. Samsung steht da ganz oben auf der Liste. Wenn man sich mal anguckt, wie halt doch ein Android aussieht, was auf dem Pixel läuft und wie halt doch ein Android aussieht, was auf dem Samsung läuft. Das ist so der Vergleich. Auf diesem Linux-Kern laufen Libraries, läuft ein sogenanntes Android Runtime, in der Vorversion auch als Dalvik bekannt, nämlich im Prinzip ein Framework, was Applikationen ausführen kann. Im Prinzip sowas ähnliches wie eine Java Virtual Machine. Mal ganz lose formuliert. Darauf aufbauend gibt es ein sogenanntes Application Framework, wo, ich sag mal, die ganzen GUI-Elemente ticken, sowas wie, ich sag mal, die Widget-Sets und so weiter und so fort, die ihr auf Android-Basis findet, die ganzen Content-Provider, die ganzen Manager, die laufen quasi aufbauend auf diesem Android-Runtime in den Libraries ab und ganz oben gibt es diese Applications, sowas wie Gmail, sowas wie GCal, sowas wie OpenStreetMaps und wie sie alle heißen. So, bis dahin Fragen zu Android zum Themenblock. So, ganz kurz Container.de, ich werde jetzt nicht so viel zu sagen. Für die Leute, die es, wem sagen Namespaces und C-Groups nichts? Gut, weil das die zwei zentralen Mechanismen sind, die man braucht, um tatsächlich Container laufen zu lassen. Wie einige Leute sagen, Change Rule of Steroids, nee, da braucht man ein bisschen mehr dafür. Und das sind die Kernmechanismen, die seit 2.6.19, glaube ich, am Start sind, um genau diese Virtualisierung oder Separierung durchzuführen. Nämlich Control Groups und Namespaces. So, Kubernetes, ich werde es auch relativ kurz halten, weil sehr viele Leute Kubernetes kennen, ist im Prinzip ein Orchestrierungsframework, weil Container sind toll. Bloß wenn man mal überlegt, man kann natürlich Container auf irgendwelche VMs schieben oder auf irgendwelche Bare-Metal-Servers, aber wenn man das mit sehr vielen Containern macht, dann wird das unter Umständen sehr schnell sehr komplex. weil man möchte ja die Container auch überwachen, man möchte wissen, ob gerade ein Container abgeschmiert ist. Im Idealfall muss man dann den Container nicht selbst starten, sondern das macht dann jemand anderes. Das heißt, Kubernetes ist eigentlich so die Antwort auf diese Herausforderung. Wir haben nicht nur ein oder zwei Container, sondern wir haben unter Umständen 10.000 oder sogar Millionen von Containern, die überwachen, die wir monitoren müssen, die wir restarten müssen und so weiter und so fort. Ganze geht ursprünglich mal zurück auf ein Projekt namens Borg, ebenfalls beheimatet bei einer Firma namens Google, die, glaube ich, damit 2007, 2008 angefangen hat, das Ganze dann Open Source gestellt hat. Daraufhin haben sich da sehr viele Firmen drauf gestürzt. Mittlerweile ist es ein sogenanntes CNCF, Inkubator-Projekt. CNCF sagt jedem was, Cloud Native Computing Foundation. Vergleichbar mit Apache von der Wichtigkeit her, im Sinne von Apache Software Foundation. Also da landet nicht jedes Projekt. Und wenn man sich mal anguckt, wie das Firmen monetarisiert, kommerzialisiert haben, ich sage einfach nur mal OpenShift und Red Hat, dann weiß, glaube ich, jeder, wovon ich rede. Aus der heutigen, ich sag mal, industriellen Deployment-Landschaft ist diese Technologie nicht mehr wegzudenken, weil jeder macht halt irgendwie Container und damit hat jeder auch einen Orchestrierungsbedarf. Und deswegen auch dieser, ich sag mal nicht Hype ist das falsche Wort, aber deswegen auch dieser Uptake, um es mal so zu formulieren, von Kubernetes seit in den letzten 10 Jahren, was Applikationspackaging, aber auch Deployment angeht. Das ist so die Idee dahinter. Gibt es hierzu Fragen? Gut, machen wir einfach mal weiter. Jetzt kommen wir mal zum praktischen Teil. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie jetzt so ein Kern konfiguriert ist auf so einem Handy, wird man sehr schnell feststellen, dass die interessanten Sachen von den C-Groups, die man eigentlich für eine Container-Unterstützung braucht, nicht da sind, weil da stehen so komische Kommentarzeilen davor. Was echt doof ist, weil damit kann man eben nicht Out-of-the-Box-Container auf diesen Devices laufen lassen. So, jetzt gibt es zwei Alternativen. Entweder man fängt an, seinen eigenen Kern zu bauen, oder man benutzt sowas wie Termux. Wem sagt Termux nichts? Dann sollte ich das nochmal kurz erklären. Okay, die URL steht da drunter. Im Grunde, also viele Leute denken, er ist ein Terminal-Emulator. Deswegen auch der Name, Termux, der emuliert so ein Terminal, da kann man dann so Befehle eintippen, alles gut. Nee, das macht noch wesentlich mehr, weil genau genommen, wenn man sich das mal anguckt, das ist eigentlich ein vollständiges Linux, und jetzt wird es wichtig, inklusive einer doch relativ Debian-ähnlichen Paketverwaltung und Repos. In diesen Repos stehen jede Menge Pakete rum, die man bei Alpine, die man bei Arch, die man bei Debian, die man bei Fedora auch findet. Sowas wie Hardtop, sowas wie irgendwelche Programmiersprachen, Python, Perl, Golang und wie sie alle heißen, alles gut. Aber auch, und jetzt wird es spannend, da steht QEMU rum. Coole Nummer, weil damit habe ich im Prinzip einen Hypervisor, den ich auf das Handy schieben kann. Einer lacht schon. Ja, es gibt gewisse Nachteile, aber der Punkt ist, die Alternative wäre, einen eigenen Kern zu bauen, der eben diese volle Funktion, der diese komplette C-Group-Funktionalität im Intus hat. Problem ist, dafür braucht man ein geroutetes Handy, was auch nicht jeder am Start hat. So. Ich kann das Grinsen verstehen des jungen Mannes da vorne, aber der Punkt ist, wenn man sich mal QEMU genauer anguckt, QEMU macht eine Prozessor-Virtualisierung, ja. Aber der Punkt ist, es gibt das natürlich auch für ARM64-Architekturen, die gerade genau auf den meisten von den modernen Handys ticken oder in diesen Handys ticken. So, damit reduziert man QEMU eigentlich zu einer, zu einer Kernel-Virtualisierung. Weil es muss keine, Instruktionen mehr emulieren, sondern es muss eigentlich nur Kernel-Aufrufe weiterreichen. Das ist der Charme bei der Geschichte. Das heißt, das Ganze wird dann, obwohl es sich schwergewichtig anhört, relativ leichtgewichtig, weil die Instruktionen werden nativ durchgereicht. Man muss halt bloß die EABI-Aufrufe, der Libraries der Applikation und so weiter und so fort, also das, was man so bei S3 sieht, an den Hostfiles erreichen. Was jetzt nicht so kompliziert ist. Und der Rest, ich möchte sagen, ist nicht unbedingt ein Kinderspiel, aber nicht so kompliziert. Wie gesagt, Termux stellt QEMU zur Verfügung. In der QEMU-VM läuft ein Alpine also auch relativ leichtgewichtig. Und Alpine hat standardmäßig, wie gesagt, die Folien werden gleich online gestellt. Alpine hat standardmäßig natürlich Container, die am Start. Und Alpine bringt aber auch die Pakete mit, die man für Carbonitis braucht. Und so kann man tatsächlich Carbonitis auf ein Handy schieben. Die Bastelanleitung gibt es, wie gesagt, bei der Tübix. Und ich werde gleich noch dazu, ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber fangen wir erstmal an, was brauche ich überhaupt dafür? Wer das nachbauen möchte, man sollte ein Handy mit einem neuen Android haben. Ich habe es meistens auf Handys gemacht, wo mindestens ein Lineage 11 lief, wo mindestens ein Lineage 16 lief. Wie gesagt, alles ab 11 sollte funktionieren. Und dann, Kinders, bitte, eine Bitte, macht es nicht mit 10 Jahre alten Handys. ihr solltet mindestens einen Quad-Core am Start haben. Aber da selbst das ist nicht optimal. Ein Octa-Core wäre schon klasse. Und wer es hat, ich habe es mal irgendwo habe ich mein Tablet mit 16 Cores gesehen. Ich habe es mal probiert, das war ziemlich performant. Also je mehr Kerne, desto besser eigentlich. Und zwingend 64-Bit. Keine 32-Bit-Architekturen, also irgendwas mit neuen Snapdragons, beispielsweise. Das sind Qualcomm-Prozessoren. Also, wie gesagt, die Dinger sollten nicht älter als 5, 6 Jahre sein. Ihr braucht mindestens 4 GB freien Hauptspeicher und ihr braucht, ich sag mal, mindestens 4, eher 10 GB freien Flash. Und was ihr auch braucht, ist ein Linux- oder BSD-Host für so Geschichten wie ADB und SSH und was da so kreucht und fleucht. So, ich werde ganz kurz die Umgebung gleich mal im Rahmen der Demo zeigen. Das Ganze geht ursprünglich zurück auf einen OpenSUSE-Conference-Vortrag, den ich im Frühjahr gehalten habe. Da habe ich gezeigt, wie man einen Webserver hochverfügbar und auf Resilience trimmen kann im Rahmen einer Kubernetes-Orchestrierung. Wen es interessiert, die Sachen, die Folien stehen online, die Codeschnipsel gibt es auf GitHub. Die Bastelanleitung, wie gesagt, ich habe es schon erzählt, gab es auf der Tübix und steht auch auf GitHub rum. Was man noch machen sollte, um das Image halt irgendwie auf das Handy zu kriegen, ich habe es mit einem lokalen Image Registry gemacht, was aber auch nur ein Container aufruft, was aber auch nur auch eine Container-Kreation ist, weil die Sachen stehen bereits auf, typisches Beispiel, auf Docker Hub rum. Das heißt, was man da macht, man lädt das Image runter, man startet einen Container und das ist dann auch schon die lokale Image Registry. Weil, wie wir gleich sehen werden, man baut das Image lokal auf dem Host, wo sich dann im Prinzip das Kubernetes den Kram abholen kann. Und genau dafür braucht ihr die Image Registry. Man kann das Ganze natürlich auch am Telefon machen, bloß ich wollte jetzt nicht so viel auf das Telefon schieben. Deswegen ist die Image Registry in diesem Fall tatsächlich auf diesem Mac. Und man braucht natürlich ein installiertes und konfiguriertes ADB, also Android Debugging Bridge, primär für die Handykommunikation und für das Port Forwarding, sofern man mit kubectl auf dem Host arbeiten möchte. Dafür sollte man schon ADB installiert haben. So, dann kommen wir jetzt einfach mal kurz zu der Demo-Umgebung. Wo liegen wir denn zeitmäßig? Noch ein paar Minuten haben wir noch. Okay, fangen wir einfach mal mit dem Webserver an. Das ist der Webserver. Und zwar, ich habe in Nürnberg zwei mehrere Versionen für geführt und das ist wirklich die Startversion. Ich habe es bewusst einfach gehalten. Ich werde da jetzt nicht Zeile für Zeile durchgehen. Das Ganze ist in Golang geschrieben. Go hat natürlich einen Vorteil, es erzeugt ähnlich wie Rust statisch gelinkte Binaries und kann damit prima in Image gegossen werden. Das ist so der Vorteil bei dieser Programmiersprache. Was das Ding macht im Schnelldurchgang, es implementiert einen kleinen Webserver, der nichts anderes macht, als auf Port 8081 auf einen HTTP-GET-Request zu warten und dann im Prinzip eine ID auszugeben. In Containern in Kubernetes-Containern steht diese ID in der Environment-Variable Hostname. Und genau das macht hier dieser OS-Lookup. Nämlich es greift sich den Hostname aus dem Port, aus dem Container, wo es läuft. Das ist halt wichtig, gleich für die Demo. Und dann wird das Ganze eingepackt und es wird zurückgegeben. Und der Rest ist eigentlich, ich sag mal, ein bisschen Routing, ist jetzt nicht so interessant. Hier wird der Server gestartet und hier gibt es noch, ich sag mal, einen Graceful Shutdown. Wenn irgendwie die Sache terminiert wird, damit halt noch irgendwie der Server mitbekommt, der Pod wurde gerade terminiert, ich fahre die Kiste ordentlich runter, dafür dient eigentlich hier dieses Lambda hier. Das war es aber auch schon. So, der Punkt ist, ich habe den Go-Quellcode hier auf diesem Mac. Ich möchte natürlich irgendwie in dieses Image reingießen, damit es irgendwann auf dem Handy deployed werden kann. Und das ist mein Two-Stage Docker-File. Das Ganze greift sich selbst einen Alpine-basierten Golang-Container zum Bilden oder beziehungsweise kreiert den. Also nicht Container, sondern Userland, was tatsächlich auf Alpine auch basiert. Der Charme bei der Geschichte ist, ich habe es hier nativ laufen. Das ist ebenfalls eine ARM64-Architektur. Da das Ganze statisch gelinkt wird, muss ich mich jetzt nicht noch mit Rosetta und Freunden rumschlagen, sondern kann nativ ganz einfach ARM64-Container verwenden. Das ist der Charme, wenn man es hier über Docker, wenn man es hier über, ich sag mal, ich habe hier die Docker-Community schon drauf laufen und wenn ich das Docker-File dann halt entsprechend aufrufe, wird nativ dieses Image auf dem Rechner erzeugt. Dann, wie gesagt, das Ganze wird hier kompiliert, die Sachen werden noch in das Image reingeschoben, das Ganze wird kompiliert in diesem Schritt hier in Zeile 20. Wichtig hierbei ist, man hat danach im Prinzip das Image vorliegen und im zweiten Step dieses Two-Stage-Builds wird es tatsächlich, wird das Image so kreiert, dass sobald es deployed wird, Main aufgerufen wird. Und Main ist dann auch das Binary, was tatsächlich der Go-Compiler erzeugt. Relativ einfach. Die Idee dahinter ist, wie gesagt, ein Image lokal zu erzeugen, das in die Registry reinzukippen. Da werden wir gleich noch genauer drauf gucken, wie das geht. Und das Ganze dann so auf dem Image Registry stehen zu haben, dass das Telefon weiß, wie es da rankommen kann. Das ist mein Build-Skript, was nichts anderes macht, als das Image zu bauen. Das ist dieser erste Schritt. Dann ein eventuell vorhandenes Image von der Registry zu löschen, das Ganze entsprechend zu taggen und das Ganze tatsächlich dann in das Image Registry reinzuschieben. Das ist die ganze Magie, die hinter build.sh steht. Gibt es hier so Fragen? Oder auch zu dem Go-File oder auch zu dem Golang, zu dem minimalen Webserver. Okay, wenn das nicht der Fall ist, gucken wir uns jetzt nochmal das Deployment an. Das Deployment ist ebenfalls sehr minimalistisch. Weil was ich hier mache im Prinzip, ich kreiere ein Deployment in zwei Pods, mache hier noch ein bisschen, sag dem Kubernetes, pass mal auf, das Ganze steht tatsächlich auf folgender Image Registry und die Image Pod Policy ist einfach, lad's runter, wenn es nicht da ist. Und wie gesagt, hier im Prinzip zwei Replika, aber das war's dann auch schon. Der Service ist ebenfalls relativ minimalistisch. Ich habe es jetzt einfach mal für als Cluster-IP definiert. Man würde das natürlich sicherlich in Produktion, sofern man es überhaupt in Produktion stellen würde, mit dem Load Balancer machen. Weil Cluster-IP eben analog zu Node-Port-Types von einem Service ist ja nicht unbedingt, ich sag mal, für Produktion vorgesehen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, hier hochperformante Webserver irgendwie zu demonstrieren. Es geht einfach darum, mal zu zeigen, man kann es machen. Man würde, wie gesagt, diesen Service sicherlich anders aufsetzen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 20 Handys und ich möchte da hinten, ich sag mal, vielleicht auch ein Multi-Handy-Cluster aufsetzen, mit einem entsprechenden Load-Balancer dahinter. Dann würde man das sicherlich anders machen. Aber es geht ja eigentlich nur darum, zu demonstrieren, dass das geht. Okay, was fehlt noch? Es gibt auch ein Hilfsskript, was mir eigentlich nur das Port-Forwarding macht. Was man macht, man geht, und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr euch die Sachen auf GitHub anguckt. Man geht nach Thermoxheim via SSH, startet da die VM. Dazu braucht ihr diese 8022 Umleitung, weil das genau der Port ist, auf der in Thermux die SSH läuft, ein Open SSH Daemon läuft. Ihr braucht 8080 für die Kubernetes Control Plane und ihr braucht 8081, haben wir gerade gesehen, für den Webserver. Der Reverse Forward ist eigentlich nur für das Image Registry, weil das Ding läuft halt auf Localhost 6000, bloß vom, ich sag mal, von der VM aus, das heißt damit von Kubernetes aus gesehen, wenn man sich das Deployment anguckt, das Ding steht halt auf Host. Und Host wird im Rahmen der Bastelanleitung genau dargestellt, wie man das macht. Host ist im Prinzip ein Eintrag, um an den Localhost von dem Host zu kommen. Das heißt, wenn Kubernetes hier versucht, auf Host zuzugreifen, gibt es einen IP-Antrag, der direkt auf dem Standard-Gateway von QEMU aufschlägt und damit Richtung Termux geroutet wird. Und damit im Prinzip Kubernetes quasi via Termux auf die Image Registry, die lokal auf diesem Laptop läuft, zugreifen kann, braucht ihr genau diesen Reverse-Proxy-Antrag. So, das war aber auch schon die gesamte Magie. Gucken wir uns doch jetzt einfach mal an, wie das Ganze so tatsächlich aussieht. Ich muss dazu sagen, ich hatte ursprünglich ein ganz anderes Handy vorgesehen, aber aus technischen Gründen musste ich leider auf die Sony Xperia Z1 Kompakt zugreifen, was den Nachteil hat, ich sehe es gerade bei der Kernauslastung. Es ist relativ alt, es ist 6 Jahre alt. Es ist ein Octa-Core und ich habe das Ding jetzt irgendwie schnittig am Laufen und wie gesagt, der Swap-Space läuft langsam zu. Das Ding, wie gesagt, wenn man es auf neueren Handys macht, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber wir können einfach mal gucken, wie das Ganze dann tatsächlich aussieht. Ich habe ja schon mal die Port-Forwardings angeschmissen. Das ist mein Deployment. Ihr seht hier die beiden Pods, ihr seht hier den Service, den ich eben kreiert habe, und ihr seht im Prinzip das Replica-Set. Das heißt, das Ganze ist bereits deployed. Das ist übrigens hier die Cube System Namespace von dem lokalen Kubernetes Deployment. Ihr seht, das Ganze ist minimal. Es ist ohne Traffic. Da laufen keine komplizierten Fabrics drin. Das Ganze ist wirklich minimal, weil, wie gesagt, das Handy ist jetzt nicht unbedingt so überdimensioniert. So, und ich hoffe, wenn das so alles so klappt, ich lasse es jetzt einfach mal auf der VM ablaufen, weil von dem Host aus könnte es klappen oder auch nicht. Aber wenn ich jetzt hier einfach mal Curl angebe, dann sollte sich jetzt ein Container melden. Und genau das passiert auch. Ich kann es ja mal vom Host aus probieren, vielleicht klappt es ja. Vielleicht ein bisschen größer. Ja. Das ist Kubernetes auf diesem Uralt-Handy. Okay, zurück. Okay, gibt's bis hierhin Fragen? Dann mache ich jetzt einfach mit den restlichen Folien weiter. Vielleicht noch ein paar Sachen, die es zu beachten gilt. Alpine, klasse Distro. Wirklich minimal, kompakt, bloß es hat natürlich einige Nachteile. Typisches Beispiel ist verwendet als Standard Library Muzzle und nicht glibc. Was bei NSSwitch so gewisse Nachteile hat. Nämlich standardmäßig guckt eben Muzzle nicht nach, wie sieht man etc-Hosts aus. Das heißt, man muss dann wirklich gucken, wie man denn, ich sag mal, so die Sache verdrahtet. Gott sei Dank bringt Go, das Runtime-Environment von Go, entsprechend den S-Resolver mit, der genau das abdeckt. Sonst, was man hätte machen müssen, man hätte in dem Alpine Muzzle durch glibc ersetzen müssen, um im Prinzip so volle DNS-Auflösung zu bekommen. Deswegen gibt es auch bei der VM-Installation ein paar Kniffe. Ich gehe jetzt nicht in die Details ein, die Details findet ihr im Typix-Vortrag. Wenn es da Fragen gibt, bitte macht ein Issue auf GitHub auf. Oder schickt mir eine Mail, geht auch. Ich habe es eben schon ganz kurz erwähnt, ihr müsst zwingend, also es sei denn, ihr packt die Image Registry tatsächlich auf das Handy. Kann man machen, könnte aber eventuell spannend werden. Deswegen, ich habe es mal auf dem Host gemacht, das heißt, ihr braucht zwingend RDB Reverse Forward und ihr braucht diesen fest definierten Eintrag in etc Host auf der VM, die Richtung Host geht. Sonst wird das nicht funktionieren und wie gesagt, die Steps sind im Typix-Vortrag aufgezählt. Das Ding ist wirklich minimal. Kein Traffic, kein Grafana, kein Prometheus, kein gar nichts. Das ist, wie gesagt, minimal. Zusammenfassung. Das Ding ist tatsächlich ein Kubernetes zum Mitnehmen auf Standard-Hardware. Man handelsübliche Handys, keine Magie, weil ihr habt wenn ihr Tübix heißt 37 Schritte, dann habt ihr das am Laufen. Das ist nicht so schwierig. Und wie gesagt, handelsübliche Handys gehen durchaus vorausgesetzt, ihr erfüllt ein paar Anforderungen. VM versus Geschwindigkeit. Ihr habt gesehen, die Cores waren gut ausgelastet, das Ding ist idle. Ich brauche zum Hochfahren auf dem Ding ungefähr 5 Minuten, dann ist es einigermaßen am Schwingen. Die Alternative wäre tatsächlich sagen, okay, wir lassen die VM VM sein und bauen uns unseren eigenen Kern, der volle Zielgruppenunterstützung hat. Zwingende Voraussetzung, ein geroutetes Handy. Das macht man eben nicht mit Handys, die unter Vertrag laufen, die man irgendwo zurückgeben muss. Weil dann gibt es Stress unter Umständen. Macht man nicht. Weiterer Vorteil, ich habe es gerade erwähnt, man braucht kein Root. Man hat eine VM, Termux läuft in seiner eigenen Android-Sandbox. Da kann man machen, was man möchte. SSH-Zugang ist möglich. Man geht in die Termux-Umgebung, installiert QEMU, führt die Schritte durch und irgendwann hat man halt die VM am Schwingen. Es ist kein Root notwendig. Das ist halt wichtig. Das Ganze ist absolut experimentell. Es ist wirklich Work in Progress. Ihr habt es gesehen. Ist so ein bisschen shaky. Mir ist zwischendurch aufgefallen, irgendeine Software funkt mir USB-mäßig dazwischen. Deswegen ist das jetzt über eine Wi-Fi-ADB-Bridge angebunden. Das sind so Sachen, die ich zwischendurch gemerkt habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe irgendwo einen Forum-Eintrag gefunden, da meinte jemand, sofern er einen Chrome-Browser am Laufen hätte, würde er dieselben, ich sag mal, Issues haben. Ich konnte es nicht reproduzieren, aber irgendwas funkt dazwischen bei USB. Gerade auch, ich vermute mal, es ist eine macOS-Geschichte. Ich habe es jetzt nicht auf Linux probiert, dafür fehlte mir die Zeit, man müsste einfach mal probieren. Deswegen, wie gesagt, das Ganze ist absolutes Work in Progress. Die nächsten Schritte, die mir so vorschweben, ist, ich baue mir meinen eigenen Kernel mit vollständiger Containerunterstützung, also mit den C-Group-Funktionalitäten, die ich so brauche. Ich gucke einfach mal, wie ich dann mehrere Android-Geräte zu einem richtigen Cluster zusammenfügen kann. Oder ich gucke mir mal so Geschichten wie hybride Kubernetes Cluster, wo ein Teil tatsächlich auf den Handys läuft, wo ein Teil des Clusters auf den Handys läuft und der andere halt auf andere Maschinen. Da gibt es auch zwei spannende Projekte namens Shipper und Admirality. Ich habe es mir jetzt noch nicht en detail angeguckt. Aber das scheint so die Control Plane zu sein, die man sich da mal einfach mal genauer angucken könnte, um dann mal zu schauen, ob man denn tatsächlich so hybride Cluster hinkriegen kann. Das sind die Links, die ihr braucht. Und die ursprüngliche Inspiration, lang bevor ich irgendwie angefangen habe, mir Gedanken über Tübix zu machen. Mir ist irgendwann mal dieser letzte Link über den Weg gelaufen, wo jemand, ich sag mal, nicht reproduzierbar versucht hat, Container auf seinem Android anschwingen zu bekommen. Dieser Link hat einige Herausforderungen. Ich habe es ein bisschen anders gemacht, aber das war so die ursprüngliche Idee. Wenn ich schon Container am Schwingen habe, dann kann ich auch mal gucken, wie das mit Kubernetes geht. Und das ist das, was ihr eben gesehen habt. So, das war's aber auch schon. Gibt's Fragen? Keine Fragen. Dann möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ihr fand es genauso interessant wie ich. Und ja, dann noch viel Spaß beim Probieren.